Made in Germany, der Whisky-Podcast mit
Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners.
Und mit mir, dem Marc von Alles rund um Whisky. Ich freue mich, dass ihr heute wieder einschaltet, denn wir haben eine Schnapszahl. Episode 22 erwartet euch heute und jetzt machen wir einfach mal was ganz anderes. Wir sprechen heute über Eierlikör, wir sprechen über andere Liköre, wir sprechen über Gin, aber vornehmlich natürlich über Whisky. Nämlich, wir haben ganz, ganz viele Neuerscheinungen und wir haben einen Pionier in seinem Bereich, würde ich jetzt mal sagen, als Hauptgast für euch. Es wird rauchig, es wird torfig, es wird interessant und ich freue mich, dass wir Georg Kugler mit dabei haben. Und was es mit dem Elch und dem Whisky irgendwie gemeinsam hat oder auch nicht oder wo es herkommt und was die Comics jetzt auch noch in dem Thema verloren haben, das hört ihr nach unseren Neuerscheinungen und vor unseren Neuerscheinungen gibt es noch etwas Werbung.
Hallo meine Freunde des Lebenswassers, hier ist Julius aus der Sauerländer Edelbrennerei und ich wünsche euch heute ganz viel Spaß beim Whisky-Podcast Made in Germany. Wenn ihr mal einen kleinen Einblick in die Produktion einer deutschen Whisky-Distille bekommen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, uns hier im Sauerland, im schönen Rütenkallenhardt, zu besuchen. Wir bieten Brennereibesichtigungen, Whisky-Tastings, Whisky-Tasting mit Barbecue, ja, und auch sonst ist der Shop eigentlich ganztägig geöffnet, sodass ihr immer auch die Chance habt, mal einen Blick hinter die Kulisse zu werfen und unsere heilige Produktionshalle zu sehen. Und so gesagt, viel Spaß heute und hoffentlich auf bald.
Ja, nun kommen wir zu unseren Neuerscheinungen im Monat Juli 2023 hier in Deutschland von Deutsche Whisky. Was kann hier nicht fehlen? St. Kilian. Kiliani Edition Burkhardt, ja, wow, Jason. Nicht rauchig, Single Malt Whisky 0,5, 46%, 59,90 €. Das ist jetzt hier immer am 8. Juli, kommt zum Gedenken der Schutzheiligen der Franken. Der Burkhardt kommt hier nun dieses zum dritten Mal, diese Edition, diese Abfüllung jetzt hier raus. Und das ist immer zweifach destilliert. Schottische Potstill-Brennblasen, 100% reinsten Gerstenmalz. Und da ist dieses, ich finde das bei deren Werbung jetzt zur Zeit bei Alsakini immer so witzig, da steht denn da ikonische Potstill-Flasche mit hochwertiger Geschenkverpackung. Ja, also das muss hier erwähnt werden. Ja? Also dieses nicht rauchige Burkhardt-Whisky reifte, diese milde Whisky reifte in der Spätburgunde Weinfässern aus der fränkischen Eiche.
Um diesen Höhenflug vielleicht etwas zu stoppen, habe ich noch eine Abfüllung, auch aus der ikonischen Potstill-Flasche und auch mit hochwertiger Geschenkverpackung, nämlich die St. Kilian Sonderabfüllung. Die gab es für den Tag des deutschen Whiskys, dieses Mal nicht rauchig, ein Single Malt Whisky, 0,5 Liter, 53,3 Volumenprozente für 59,90 € und die wurde für den Tag des deutschen Whiskys, wie gesagt, schon gemacht. Der wird immer am letzten Samstag im Juni gefeiert und dafür macht St. Kilian schon, ich glaube schon immer eigentlich, seit St. Kilian Whisky macht, die besonderen Abfüllungen. Und das ist ein milder Single Malt und der wurde in ungarischen Eichenfässern gereift. Viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Vermutlich lecker. Ungarische Eiche habe ich auch schon ein, zwei Sachen probieren dürfen. Die gibt auch ordentlich Tannine ab.
Also Tag der deutschen Whiskys ist nicht so alt wie St. Kilian. St. Kilian gibt es länger. Das ist eine relative Neuerfindung. Ich glaube, das wurde zum dritten Mal, oder? Tag der deutschen Whiskys jetzt hier gefeiert. Ich muss selbst ein bisschen recherchieren nochmal.
Ja, wie lange gibt es Single Malt von St. Kilian?
Mehr als 3 Jahre, oder?
Puh.
Puh, okay, ich hätte 4, 5 gesagt.
4?
Ja, 4 auf jeden Fall. Naja. Gut, noch 2 Abfüllungen für St. Kilian, denn das war deren Whisky Festival Whisky. Also eine nicht rauchige Single Malt, 0,5 mit 59,1%, 49,90 € und eine rauchige Single Malt, auch 0,5, hier allerdings mit 58,4. Auch für die knapp 50 € jetzt hier. So, das ist hier Ex Sherry Oloroso Fässern, bei den Nichtrauchigen. Und bei den Rauchigen, ich glaube, das sind die Lieblingsfässern da von Mario ex Garrison Brothers. Also dort diese 55-Liter-Fässern. Und das wurde mit 54 ppm heavily peated Rauchmalz da tatsächlich aus Schottland hergestellt. Für
Und
mich ist die Frage,
hier würde mich ja tatsächlich die Fassnummer mal interessieren, denn beim Lucky Seven durfte ich damals mit dabei sein, als
Ja.
der Spirit of St. Kilian in die letzte Runde ging.
Ja.
Nur der musste chronologisch nicht rauchig werden. Mir gefiel aber damals schon am besten ebenso ein Fass, ja, peated und ex-Garrison. Und da würde mich jetzt wirklich brennend interessieren, ob es denn eventuell dieses Fass war, weil
Wobei,
Mario
das ist
meinte
kein
dann,
Einzelfassabfüllung, das waren Fässern. Ja? Das war die
ja.
Festivalabfüllung und da sind offenbar welche über. Obwohl St. Kilian so dankbar war, für wie viele Leute da tatsächlich waren. Die waren nicht überrannt, aber wirklich hier sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem mit dem Aufgebot von Menschen.
Absolut. Wir haben mehrere dieser Ex-Garrison Brothers Fässer in unserem Line-up mit dabei gehabt. Nur wurde dann eben gesagt, okay, also nicht, wir können nicht torfig in die Richtung torfig gehen. Und meine Variante wäre leider torfig gewesen, weil das war einfach an dem Tag für mich mega gut. Also mal
Passt
schauen,
für unser
ob
Hauptthema
ich.
auch an diesem Monat, ja, mit
Ja,
Ex.
natürlich, eben. Und mal schauen, ob ich da noch vielleicht was rausbekomme, ob mein Favorite Fass da mit dabei war.
Dann gehen wir weiter zu etwas vom Eifel-Whisky. Magst du was erzählen vom 746.9?
Ja, wir bleiben irgendwie halt bei Peated Whisky im Moment. Es gab nämlich eine neue Abfüllung, und es gibt eine neue Abfüllung von Eifel Whisky, ein Single Peated Malt, Dark Muscatel Cask, festhalten, 12 Jahre. Allerdings wird er nur in 0,35 abgefüllt, kennt man aber ja von Eifel Whisky. 46 Volumenprozente für 36,50 und die Serie mit dem Namen 746. 9 verweist auf den Gipfel des höchsten Berges der Eifel, die hohe 8. Und unter dieser Bezeichnung wird dann in unregelmäßigen Abständen einfach die qualitative Spitze der Produktion von Eifelwhisky abgefüllt und das dann als ein Einzelfass. Und deshalb ist natürlich auch die Flaschenanzahl immer stark limitiert. Das hört sich so ähnlich an wie die Idee zum Beispiel bei den Israelis. Milk and Honey nennt ja auch ihre Abfüllungen Apex, das Höchste, was zu erreichen ist.
Ja.
Und so eben hier der Peak, also die Spitze des Berges, etwas Besseres, etwas Höheres, etwas Feineres gibt es nicht, zumindest aus der Eifel in dem Fall. Und ja, hört sich doch als interessante Abfüllungsreihe an. Wir haben hier 100%, ja, also aufgepasst, 100% getorftes Gerstenmalz, 30 ppm. Die Reifung wurde dann 8 Jahre in einem Refill- und First-Fill-Rotweinbarrique vollzogen. Die Nachreifung dann nochmal 4 Jahre in einem frisch entleerten Muscatel Passas Sherry Cask von der Bodega Cesar Florido. Und natürlich, natürliche Farbe, eine ganz leichte Partikelfiltration. Hört sich interessant an, warum man das extra mit dazu sagt. Geht das schon in eine Richtung so einer leichten Schneekugel? Ich glaube nicht.
Naja, also nicht Kältefiltration, da wurde keine Runterkühlung dabei, sondern tatsächlich nur der Fass und Partikeln werden da ein bisschen
Kein
rausgeholt.
Raw-Cask.
Genau. Also eine zweite Abfüllung, auch jetzt hier vom Eifel Whisky, auch Teil der 746,9 Peak, ist ein Old Cream Sherry Cask. Und dieses Mal sind wir bei 15 Jahre alt. Das ist schon cool. Also auch 0,35 Liter, auch 46%, auch dann da 39,50 €. 100% Gerstenmalz jetzt hier. 9 Jahre erstmal in diese First- und Refill-Rotweinfässern und eine Nachreifung für 6 Jahre in den frisch entleerten Old Cream Sherry Cask. Old Cream, Mix von PX und Oloroso. Und ja, 15 Jahre natürliche Farbe. Auch hier Flaschenzahl ist sehr stark limitiert. Ich hätte gerne eine Zahl gewusst. Sind das 200? Sind das 2000? Gerade wenn man 0,53 das so nimmt. Also da können ein paar da rausholen, aber 15 Jahre alte Single Malt aus Deutschland mit eine sechsjährige Nachreifung in ein Cream Sherry Fass klingt verlockend.
Klingt lecker.
Ja.
Wenn du eine genaue Flaschenanzahl möchtest, dann habe ich dir jetzt eine. Denn wir haben von diesem Whisky, zumindest zur Erhebung unserer Daten, zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur noch knapp 50 Flaschen übrig. Es gibt nämlich von Saar Whisky ein Double Cask, das Single Still Whisky Volume 3.
Ah.
0,5 Liter, 52,3 Volumenprozente für 59,99. Saar Whisky, müsst ihr mal googeln, gibt es eine interessante Story dahinter. Und hier ist es noch was Besonderes, wenn dabei steht, selbst destilliert, komplett in Handarbeit, ein Ex-Bourbon-Cask mit 45 ppm, lecker peated und wie gesagt, nur noch knapp 50 Flaschen. Also wer auf Saar Whisky steht, sollte sich beeilen. Wer es noch nicht kennt, sollte ein wenig drüber lesen.
Gut, schon wieder mal ein torfiger Whisky. Oh
Ja.
no. Dann gehen
Jason,
wir.
die deutschen Whiskys sind gegen dich. Es wird eng für dich.
Ah, nicht nur die nächsten zwei, die kommen, sind nicht so torfig zum Glück.
Sehr gut, sehr gut. Dann
Ja.
lass uns mal hören, was gibt es nicht Getorftes in Deutschland?
Nüsslein, ein Bergwerk-Whisky, auch wiederum leider 0,35 Liter, sage ich mal, leider klein. 42,5% für knapp 50 Euro. In 600 Meter unter Tage im Erlebnis am Bergwerk namens Merkers wurde dieser Whisky gereift. Der tiefste Whisky der Welt, sagen sie. 60 Monate Lagerung, also 5 Jahre alt. Und da gibt es ein 30% Luftfeuchtigkeit und eine Lagertemperatur, weil es so tief ist, konstante 25 Grad. Also diese salzige Luft ist da ganz besonders dann da. Und der Angel Share, der Engelsanteil hier heißt dann dort Bergsmann Share. Ich fand das witzig, wie die das geschrieben haben.
Auch eine schöne Interpretation. Also
Ja.
die Story dazu passt, wenn er geschmacklich passt. Why not?
Why not? Ja.
Ich habe auch so eine ähnliche Story, die ist aber etwas ja, härter, also härter vom Namen und härter von den Volumenprozenten. Wir haben den Stonewood Dra Strong One. Der kommt dann in 0,7 Liter mit 48,9 Umdrehungen für 42, Entschuldigung, 62,50. Und die Aussage von Gregor von Stonewood war, wir haben jetzt mal 5 Fässer ausgeleert und abgefüllt und wir haben da ja noch was davon. Also können wir das in dieser Qualität natürlich immer wieder machen.
Und das Interessante
Okay.
ist, ist tatsächlich 48,9% ist bei denen Fassstärke. Denn die gehen ganz, ganz niedrig in Fass, also 55%, 50% zum Teil. Und das ist schon was Besonderes. Wir werden ihn bald vor der Kamera haben. Schauen wir mal, ob es August oder September oder Oktober so ist. Aber ich freue mich von Gregor, da einiges mehr von Stonewood zu erfahren.
Du hast jetzt noch was Neues aus der ganz anderen Richtung von Deutschland, aber wir haben mal wieder das Problem. Wir sind eigentlich zu langsam, weil du hast mal wieder was ausverkauft ist.
Genau, ich wollte nochmal sagen, der Whisky-Papst, der deutsche Whisky-Papst, der Basil, ich habe ihn mal gefragt, und er sagt, hier gibt es einen Flens, ein Whisky, 0,5 Liter, 45%, knapp 50 Euro, waren 3000 Flaschen und ich habe zurückgeschrieben, du, der ist ausverkauft. Nee, doch, so schnell, ja. Also dieser Bügelverschluss, ein Tonflasche ist das. Und dann haben Sie einfach mal auf der Webseite hier ich möchte ein bisschen was mitteilen, wie Sie Ihre Whisky hier dort oben, Flensburg, eine ganz, ganz tolle Stadt, in der ich oft in meinem Leben schon war, einfach wie Sie es beschrieben haben, wie Sie es gemacht haben. Denn bei denen sagt es hier, Qualität und Geschmack eines Whiskys hängen erheblich von der Hochwertigkeit der Zutaten ab. Da können wir beide zustimmen, oder?
Absolut.
Und deshalb verwenden die da nur für ihre Flens Whisky ausschließlich die Maische ihren beliebten, vollmundigen Flensburger Frühlingsbock. Also der Frühlingsbock von Flensburg. Also die daran enthaltene lösliche Bestandteile der Gerste werden durch den eigens gezüchteten Flensburger Hefestamm, also auch da eine eigene Hefe benutzen sie denn da, zu einem Art ungehopften Starkbier also für uns wash, und das wird es fermentiert. Und nun bei dem Brennverfahren sorgt die vier Siebböden denn da, auch ein Deflagmator, wovon Mario Rudolph dir, es gibt ein tolles Video da von St. Kirin darüber, was das ist, und der Kondensator dafür, dass die Aromen während der Destillation sanft und schonend intensiviert und durch mehrfaches Verdampfen nur die gewünschten Aromen konzentriert werden. Ist das nicht schön beschrieben? Und die nehmen nur von dem Mittellauf jetzt hier das sogenannte Herz in ausgeflammten, heavily toasted Cooper's Reserve Eichenholzfässern füllen sie es da drin ab. Und durch die hohen Temperaturen im Fass entsteht eine Vielzahl von Aromen, und während der Reifung geht dieses additive Reifung auf den Whisky über. So, das Brenngerät hier haben sie tatsächlich eine spezielle Brennblase, Whisky-Brennblase, denn dort mit einem Volumen von 350 Liter pro Abtrieb. 350 Liter ist nicht viel. Das heißt, am Ende kommen 35 Liter raus. Das muss man dann da für ein Bourbonfass circa 8 Mal oder 7 Mal denn da destillieren. Und die nehmen den Mittellauf von circa 63% und haben sie ihren enthärteten Wasser dort aus der Region benutzen die dafür. Und ja, diese Cooper's Choice, also Cooper's Reserve Fässern haben ein Char von 3 und 4. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich kaufe entweder 3 oder 4, aber vielleicht mixen sie diese zwei verschiedene Fass ausgecharten Levels da zusammen. 4 ist übrigens Alligator. So, diesen
Es
Haut, der aussieht geht wie ein Krokodil.
gibt aber noch eine, ja, ich sag mal, recht teure Variante, wie man trotzdem an diesen rein von der Story her interessanten Whisky kommt. Und zwar gibt es von Robbe und Birkin den Robbe und Birkin Cup. Das ist ein Segelcup. Robbe und Birkin ist eine Silbermanufaktur und die bieten das Ganze dann an für, ja, einen schmalen Taler, nämlich 495 Euro, könnt ihr ein Geschenkset bekommen. Dort ist eine Flasche von dem Flens Whisky drin. Ich glaube, der Bügel der Flensburger Flasche wurde dann versilbert. Es gibt einen Becher in Silber mit dazu, also in wirklichem Silber. Und das Ganze dann eben, wie gesagt, in der Geschenkpackung Special Edition Sterling Cup 2023 Limited Edition, 90 Gramm versilbert und kostet dann 495 Euro. Kann man aktuell noch bestellen. Das heißt, wer unbedingt diesen Whisky probieren möchte, kann das mit ein wenig versilberter Wertanlage trotzdem tun.
Oder man wartet noch ein halbes Jahr oder vielleicht möglicherweise 10 Monate und dann kommt die nächste Limited Edition von Flens
Genau.
Whisky auch auf den Markt. Also ich warte lieber.
Bis dorthin leckeres Flens oder ich glaube, der Birkstoff von den Werner-Filmen, der wird auch bei Flensburger hergestellt. Von dem her, man kann sich die Zeit vertreiben. Wenn nicht unbedingt mit Flensburger Whisky, dann vielleicht mit Whisky hier von Elch Whisky. Ja, genau, von Elch Whisky, weil die haben wir ja demnächst, oder was heißt demnächst, jetzt direkt nach der Werbung hier bei uns in unserem Podcast. Aber vorher hören wir noch Werbung von St. Kilian aus Rüdenau.
Servus und hallo, liebe Whisky-Freunde, hier ist Mario Rudolph von St. Kilian Distillers. Wir hatten ein tolles Whisky-Festival, ein erstes Whisky-Festival hier am Wochenende. Alle Erwartungen wurden übertroffen. Wir haben ganz besondere Abfüllungen für dieses Festival kreiert. Die sind jetzt auch online verfügbar. Ja, ganz tolle Drums, kostet sie. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr beim Whisky Festival bei uns wieder mit dabei seid. Servus.
Ja, aus dem wunderschönen Rüdenau von St. Kilian reisen wir jetzt ins tiefste Franken, in die fränkische Schweiz. Wir reisen nach Tuisbrunn und ich begrüße recht herzlich bei uns den Georg Kugler von Elch Whisky. Georg, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist und toll, dass wir dich in unserem Stream haben dürfen.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir es endlich geschafft haben, mal miteinander den Stream zu machen.
Lieber Georg, ganz kurz vielleicht erklärt, was Warum haben wir denn dich mit dabei? Was verbindet dich mit dem Elch-Whisky? Welche Funktion hast du? Und ja, vielleicht auch noch ein, zwei, drei Sätze zur Distillerie, wenn du uns da mal teilhaben lässt.
Ja, was verbindet mich mit Elch Whisky? Das ist praktisch meine Idee. Und ich bin schon seit ja, 15 Jahren Whiskytrinker. Und ja, dann hat man halt, nachdem wir haben ja auch eine Brauerei dabei, da werden wir später auch noch kurz drauf kommen, stand dann halt irgendwann mal die Entscheidung an, machen wir mehr in der Brauerei oder wollen wir noch irgendwas anders machen? Und da ich eben da schon sehr Whisky-affin bin und gern Whisky trinke, war es dann eben so, dass wir gesagt haben, wir bauen eine Brennerei, haben jetzt auch eine Brennblase, in die wir maximal so 1200 Liter Würze reinbringen. Und die wird auch bei uns alles selber hergestellt. Und ja, und hauptsächlich kam die Idee eben, ja, weil ich selber gerne Whisky trinke und damals auch schon getrunken habe. Und dann war eben die Idee, einen eigenständigen Whisky zu kreieren, da werden wir später vielleicht noch drauf kommen, der nicht eine Kopie ist, sondern schon seinen eigenen Charakter hat.
Das heißt, wir haben es, glaube ich, fast zum ersten Mal mit einem reinen Whiskybrenner zu tun. Oder gibt es bei dir auch noch andere Produkte? Du kommst also nicht von der Schnapsbrennerei. Du hast dich wegen des Whiskys zum Brennen entschieden, fürs Brennen entschieden. Und
Jein. Nein, also da muss ich dazu
okay.
sagen, wir hatten, da wir eine Gastwirtschaft und eine Brauerei haben, es war immer eine kleine Brennerei mit dabei und da wurden eben Obstbrände destilliert und wir destillieren auch jetzt noch alle ein, zwei Jahre mal ein paar Kessel Obstbrände auf unserer Brennblase für die Gastwirtschaft und für die nähere Umgebung. Aber das, sagen wir mal, das ist maximal noch 3% oder so und den Rest produzieren wir Whisky.
Und wie war dann der Weg für dich vom feinen Brand zum schmutzigen Whisky? War das eine große Umstellung? Wie hast du dich ja informiert? Konntest du anderen über die Schulter schauen oder war das mehr Learning by Doing oder kann man das einfach als Brenner?
Also Learning by Doing. Ich sage mal, das Wichtigste ist erst einmal eine Gärung. Also ich bin ja Braumeister und man kann kein Aroma rausdestillieren, das man nicht in der Gärung erzeugt hat. Also umso besser die Aromen in der Gärung sind, umso mehr hat man später auch komplexere Aromen irgendwann später im Whisky. Bin ich mir sicher. Es war Learning by Doing, so wie es das du sagst. Also wir waren echt, also ich weiß nicht, also wir haben eine Verschlussbrennerei. Ich war das erste halbe Jahr oder so fast, also da kommt immer 1 Liter Schüttung raus und was ich da halt gerochen habe, verkostet habe, probiert habe und auch immer wieder hinterfragt, ist es noch vielleicht zu fruchtig oder muss es noch dreckig ist immer so eine Aussage, weiß ich nicht. Aber muss es noch in eine andere Richtung gehen? Und ich habe ja auch viele Whisky-affine Freunde oder der Highland Circle hat mich auch von Anfang an immer noch mit begleitet. Und da gab es dann auch immer New Make-Proben, was sie dann irgendwo von irgendwelchen Destillerien hatten. Und dann habe ich auch einfach ein bisschen quer verkostet und habe dann halt bei der Destille, wir haben dann halt an Schräubchen gedreht, dass man eben vom Aroma schon in diese Richtung kommt. Aber das im Endeffekt war es Learning by Doing.
Und du hast damals, Georg, eine Liebe für rauchige Whiskys gehabt, oder?
Ja, die habe ich immer noch.
Ja. Und deine Whiskys heute sind auch alle rauchig.
Sind alle rauchig, ja. Also wir haben also diesen torfigen, unser torfigen Whisky, also den rauchigen Whisky, der mit einem deutschen Torfmalz hergestellt wird. Und bald kommt jetzt, ich weiß nicht, ob wir es nächstes Jahr schon rausbringen, kommt noch was Rauchiges. Ja. Ein Whisky mit einem Kirschrauchmalz, das extra für mich hergestellt wurde.
Wie schwierig war es
Also,
für dich, deutsche Torf zu bekommen und das melzen zu lassen?
ja, das war, da hatte ich schon viel zu tun. Also erst mal rumtelefonieren, wo es was gibt, dann eine Melzerei finden. Da sind wir damals, also die einzige, die das damals gemacht hat, war in Belgien. Und die machen es aber auch wirklich so, die verschüren wirklich das ganze Torf. Und dadurch ist hat der Whisky auch schon so einen Charakter. Es ist halt deutscher Torf. Das muss man halt dazu sagen. Jedes Torf ist ja anders. Und das war mir auch wichtig, dass ich nicht jetzt irgendein schottisches Malz kaufe, sondern was Spezielles für mich. Und darum geht es eben auch jetzt halt weiter mit dieser Kirschrauch und vielleicht kommt jetzt auch nochmal irgendwann Eiche, muss man sehen, oder Apfel. Das ist auf jeden Fall in Planung, dass man eben, aber wir wollen dieser rauchige Whisky aus der fränkischen Schweiz bleiben, aber wir wollen uns in Zukunft schon auch noch mit ein paar mehr Produkte am Markt präsentieren, aber ist auch noch Zukunftsmusik.
Jetzt macht ihr seit 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit
Seit
2017.
14 destillieren wir und 2017 haben wir den ersten Whisky rausgebracht.
Genau.
Also 2014, nächstes Jahr haben wir 10 Jahre. Da werden wir auch, da gibt es einen Second Fill Sherry Butt, den ersten 10-jährigen Elch. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Eine ganz bekannte schottische Destille aus Islay steht da auf dem Fass. Und da steht auch 1970 drauf, aber das Fass ist einfach mega da. Das wird ein richtig toller Whisky, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn der rauskommt.
Ja, da freue ich mich auch schon. Bei Jason, der freut sich auch, dass er rauskommt, aber er wird ihn wahrscheinlich nicht trinken.
Ja, so
Oder wie meinst
langsam kann
du?
er ja mal, fängt er ja an, ab und zu mal einen Nipper zu nehmen. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch in die richtige Richtung. Vielleicht bekehren wir ihn ja noch zur torfigen
Ja,
Seite.
vielleicht, vielleicht. Wobei ein Fass habe ich bei dir schon, nicht wahr?
Ja, sehr schön, ja.
Jetzt ist es ja eigentlich schon so, dass wenn man nur rauchig oder torfigen Whisky produziert, sich ja inklusive des deutschen Whisky-Brandmales, ironisch gesagt, auf eine kleine, wirklich kleine Kundenkreis irgendwie dann austariert. Hast du das für schwierig empfunden, torfigen deutschen Whisky an einen Glenfarclas-Schottenfan ranzubekommen, ja, also halt diese lieblichen Sherry-lastigen Whisky-Trinker dann doch zu überzeugen, man kann torfig trinken und man kann das dann sogar auch noch aus Deutschland bekommen und gut.
Also die torfigen Trinker konnten wir schon überzeugen. Also die haben auch, denke ich, mittlerweile eine gute Fanbase aus Deutschland, die uns wirklich sehr treue Kunden sind und auch regelmäßig kaufen oder auf Messe immer wieder vorbeischauen. Man kennt sich ja. Und ja, ob man jetzt irgendeinen nicht rauchigen Whisky mit einem rauchigen vergleichen kann oder auch jemand, der nicht rauchigen Whisky eben mag und die rauchigen nicht. Den jetzt überzeugen ist schwer, aber wir haben es zumindest geschafft, viele eingefleischte schottische Whisky-Trinker auch von unserem Whisky zu überzeugen. Und da sind wir schon stolz drauf.
Ja, ich denke, Jason wird mir da auch zustimmen. Wenn man über deutschen rauchigen Whisky spricht, dann ist das eigentlich schon fast ein Atemzug, dass dann immer der Elch mit drin hängt. Ja,
Schon
also
schwierig, an den Elch-Whisky vorbeizukommen, oder?
das hat auf jeden Fall in der noch recht jungen Brennereigeschichte und in der noch recht jungen Markengeschichte echt schon mega funktioniert. Mag aber vielleicht natürlich auch an eurem Marketing liegen. Ihr habt ja jetzt auch erst vor, sind das 2 Jahre, seit es den Bruno gibt?
Ja, ungefähr, genau.
Ja, mit eurem neuen Markenlogo, Maskottchen, wie auch immer. Ja, also der stilisierte Elch, der eigentlich in klassischer Form auf dem Etikett auf der Flasche ist in
Genau.
eine Comicfigur geschlüpft, wenn ich das
Genau.
so für die Zuhörer umschreiben kann, und macht dort allerhand Blödsinn und mit einem Augenzwinkern wird da ordentlich beworben. Wie kam es zu der Idee, zu sagen, okay, ich gehe von eigentlich einer sehr klassischen Flasche mit Goldrand und eben diesem Konterfei von einem klassischen Elch weg und mach was mit Comic?
Ja, kommt eigentlich aus der gleichen Schiene, wie dass wir jetzt halt nur den rauchigen Whisky machen und uns darauf konzentrieren. Und ich finde einfach, Whisky ist kein todernstes Thema. Das muss einfach auch Spaß machen. Und ich kenne ein paar Leute, die schon zu mir gesagt haben, also ihnen gefällt dieses Comic-Thema nicht so. Aber was heißt Comic? Das ist ein illustrierter Elch. Also das ist ein richtig guter Künstler aus Hamburg. Kai Clément heißt der, ein Illustrator. Und ich sehe die ganze Sache nicht todernst. Der Whisky soll einfach Spaß machen. Und auch diese Werbung soll einfach Spaß machen, wie mit dem Star Wars Elch, May the Moose Be With You oder dem Indiana Jones, ne? Jäger des verlorenen Schnapses. Das soll einfach Spaß machen und man merkt aber auch, dass es uns auf den Messen schon viel Aufmerksamkeit bringt und auch Leute einfach an den Stand zieht. Das ist einfach so und das werden wir auch in Zukunft, wollen wir immer wieder mal, also nicht ständig, aber es werden immer wieder mal solche Bilder oder was, werden immer wieder dann mal gebracht, eben einfach aus Spaß, Marketinggründen selbstverständlich. Ja, aber es macht einfach auch Spaß und es ist für mich auch keine todernste Sache, es muss einfach Spaß machen, das ganze Whisky-Thema.
Apropos Messe, wenn man irgendwie an der Nähe von deinem Stand kommt, habe ich immer das Gefühl, da ist gute Partystimmung. Wie schafft ihr das?
Ja, weil wir halt gut gelaunt sind. Ja, und wir trinken halt auch gerne mal einen Whisky und dann gibt es von den Nachbarständen Whisky und man lernt sie auch kennen und viele sind auch neugierig. Also auch Master Distiller aus Schottland kommen regelmäßig dann mal vorbei und haben was vom Elch gehört oder haben die Bilder gesehen und probieren dann und sagen dann aber auch, wow, weiter so. Ja. Das bestätigt einen dann auch.
Also Jason, ich kann jetzt als einerseits Gast wie auch als Ausstellerkollege sagen, wenn man in die Richtung Elch-Whisky-Stand kommt, mag es vielleicht zusätzlich an der Bückware liegen. Denn als eben Braumeister hat er ab und zu doch vergessen, dass er nur zur Whisky-Messe fährt und nimmt blöderweise ein, zwei, drei Fläschchen Bier mit und wenn man Glück hat, kann man da so ein kleines Fläschchen abgreifen, was natürlich auch hervorragend schmeckt und wunderbar dann auch zum Whisky passt. Also das Food Pairing in flüssiger Form funktioniert da wirklich sehr gut.
Genau.
Dann ganz kurz die Frage jetzt wegen euer Namen. Torf vom Dorf, Torf Duett. Also das sind schon coole Namen und ihr benutzt überall oder nicht überall Akazienfässer noch dazu.
Bei den zwei Abfüllungen sind sie dabei. Was in Zukunft jetzt mal kommt, weiß ich noch nicht. Es kommt aber auch daher, wie ich vorhin gesagt habe, unser Whisky soll keine Kopie sein von dem schottischen. Und da rührt auch diese Idee her. Und es sind immer 500 Liter Akazienfässer, die wir haben. Also wir haben keine kleineren. Wir nehmen 500 Liter, damit der Holzeintrag, damit es nicht zu stark wird. Und die Akazie bringt einfach auch ein bisschen so eine leicht kräutrige, honige Note mit rein. Und ich denke auch, dass sich das einfach abhebt und weil es eben keine Kopie sein soll, ist es auch bewusst von uns so gestaltet, ja. Einfach um noch ein paar andere Aromen reinzubringen von einer anderen Holzart, die jetzt die Schotten nicht verwenden dürfen.
Und um auf dem Namensthema noch mal kurz dann rumzureiten, der fränkische Elch war mir ja bisher kein Begriff. Gab es den in prähistorischer Form oder wie zur Hölle kommt man drauf, dass man einen fränkischen Whisky Elchwhisky nennt?
Wie zur Hölle kommt man drauf, dass man in München eine Brauerei Löwenbräu nennt? Ja,
Habe
aber
ich noch nie darüber nachgedacht, stimmt.
das habe ich schon oft gesagt, wenn Leute mich fragen, das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, der Elch, der über mir hängt, die Leute, die es bei YouTube anschauen, beim Jason, sehen den hat mein Senior 1986 in Kanada geschossen. Also wir sind alle Jäger, die ganze Familie. Und seitdem hängt er in der Gastwirtschaft. Und wir haben dann 2007 die Brauerei gebaut und Müller, Meyer, Huber oder Kuglerbräu, mein Nachname, da dachte ich mir, das bleibt ja eh keinem hängen. Und dann hatte ich eine gute Bekannte, die hat mir eben dieses Elch-Logo gemacht. Und die Leute haben eh schon immer gesagt, sie gehen zum Elch. Und dann haben wir das eben übernommen und es bleibt halt auch im Kopf. Ne?
Ja, absolut. Alles richtig gemacht und es war nur so überspitzt gefragt, weil ja, wir brauchten ja die Erklärung dazu, dass die Zuhörer einfach sich ein bisschen ja, ein Bild davon machen können. Und wer jetzt im Heimat- und Sachunterricht vielleicht nicht ganz so aufgepasst hat, es gab keine Elche in der Fränkischen Schweiz.
Zumindest in den letzten paar hundert Jahren nicht, sagen wir mal so.
Nee, wurde schon
Prähistorisch, wer
lange
weiß.
keiner mehr gesichtet.
Ja, genau. Sehr gut. Ich finde, euer Marketing ist schon einfach mal genial. Also euer Name, Torf vom Dorf. Also erst einmal diese Gedanke als erstes dazu haben. Sofort wusste ich, oh oh, Torf. Und zweitens wusste ich, ich habe nicht eine Großstadtbrennerei. Ich habe tatsächlich euch denn da unten und diese andere, was du jetzt hier hast,
Torf dein Duett, Torf,
ja. Ja genau, dein Torfduett. Also mit deinen zwei Fässern, die da reinkommen. Auch das war eine schöne, schöne Sache. Wird es eine dritte tolle Namen irgendwann mal geben oder bleibt ihr bei diesen zwei Hauptprodukte?
Ja, ich hoffe doch, dass unser Sortiment irgendwann noch größer wird. Aber was es genau wird oder was kommt, kann ich dir jetzt leider noch nicht sagen.
Und ungefähr wie viel produziert ihr im Jahr?
Ja, wir machen so 6.000 LA im Jahr.
Okay, 6.000 Liter.
Also Liter Reinheifen, ja. Ja.
Du hast ja bisher als, ich sag mal, deine Standardabfüllung immer den Torf vom Dorf. Hast das Torfduett in, glaube ich, der vierten oder fünften Auflage. Torf vom Dorf müsste schon zweistellig sein, vermutlich.
Ja.
Und zwischendurch kamen ja immer wieder Sonderabfüllungen, Einzelfässer, beziehungsweise gibt es ja dann auch schon von einem befreundeten, in der Nähe befindlichen Händler eine Abfüllung, die auch schon, glaube ich, in der zweiten, dritten Auflage ist, mit der Edition Bamberg. Und also sind immer kleinere Chargen, die produziert werden. Wie würdest du behaupten, hat sich der Torf vom Dorf über diese 10 Abfüllungsreihen jetzt wirklich extrem verändert? Ist er besser? Ist er anders? Wurde er grundsätzlich älter oder sind das immer vergleichbare Produktionen?
Muss ich alles bejahen, was du gerade gefragt hast? Also er hat sich verändert. Er ist meiner Ansicht nach auch besser geworden. Und er ist auch jede Abfüllung ein Ticken älter geworden.
Okay, also wer jetzt in dem Fall mal einen Torf vom Dorf hatte, aus der ersten oder zweiten Charge, der sollte er ihm nicht geschmeckt haben oder zu wenig irgendwas gehabt haben, dann vielleicht nochmal zu so einem Fläschchen greifen, zu einem Sample greifen und sagen, okay, den checke ich nochmal ab, weil der wirklich Batch für Batch unterschiedlicher sein kann.
Ja, also jedes Batch ist unterschiedlich, das muss man dazu sagen, das sagen wir aber auch immer am Stand. Also es sind immer Sherry, Bourbon und Akazienfässer. Aber wir mischen die immer in einem anderen Verhältnis, weil es ist zwar unser Standardprodukt in Anführungszeichen, aber die Leute, die uns verfolgen oder auch am Stand, die sagen dann, hey, die 8 war besser als die 6 oder andersrum oder jetzt der 10er, der ist mega und der 2er hat mir überhaupt nicht geschmeckt oder so. Auf jeden Fall, da wird sie schon drüber unterhalten und das werden wir auch die nächste Zeit auf jeden Fall noch so weiterführen. Weil ich möchte aus den Fässern, die wir haben jetzt nicht den Riesenfasspool, einfach das Beste zusammenmischen, was gerade bei mir möglich ist aus diesen drei Fassarten für mich. Und das dann dem Kunden weitergeben. Und jetzt nicht standardisieren, das sind jetzt drei, ein Drittel das, ein Drittel das und ein Drittel das. Aber dann würde das Produkt vielleicht auch nicht so gut schmecken, wie ich mir das vorstelle. Und darum behalte ich mir das da raus beim Torf vom Dorf, dass wir diese Verhältnisse, Mischungsverhältnisse immer anders gestalten.
Und auch dein Abbaugehalt hast du auch jedes Mal ein bisschen variiert. Es ist nicht Fassstärke, oder doch?
Nein, es ist alles über 50%.
Ah, Nummer 1 war nicht, oder?
Ja, die war die einzige, die nicht war. Die war 49, aber alles unter 50, weil alles über 50, weil alles drunter ist, ironisch gesagt, Scholle.
Ja, vielleicht deshalb ist es so lustig bei euch am Stand, ja?
Genau, auch das wollte ich vorhin auch noch sagen. Vielleicht liegt es daran, dass wir alles mit 50% oder über 50% ausschenken.
Super. Also finde ich echt richtig spannend und richtig gut, was ihr da macht. Danke, ja.
Ich denke halt auch, Alkohol ist, muss man dazu sagen, Alkohol ist auch halt gerade bei jüngeren Whiskys ein Geschmacksträger. Und gerade wenn man Whiskytrinker ist, ist es halt einfach so, dass oft bei jüngeren Produkten einfach dann, wenn die zu schwach abgefüllt werden, dass dann einfach Charakter fehlt. Und das wird natürlich auch mit dem Alkoholgehalt, wird natürlich das natürlich ein bisschen ausgeglichen.
So, Teenagerzeit, bisschen dicke Backen machen.
Ja, klar. Ja, es ist aber so, wenn er wässrig ist oder wenn einfach Körper fehlt, und das kann man halt einfach mit einem gewissen Grad, wenn man 1, 2 Grad oder 3 Volumenprozent mehr Alkohol drin hat, kann man das ausgleichen. Und ich sage mal, der geübte Whisky-Trinker oder der Kenner, dem macht ja dann dieser Alkohol, der höhere Alkoholgehalt, der empfindet ja das nicht unbedingt als störend. Und bei uns ist er auch wirklich gut eingebunden, also er ist jetzt nicht irgendwie alkoholisch scharf, der Whisky, ne? Aber er hebt einfach. Wir probieren ja das auch jedes Mal, wenn wir ein bisschen weiter runter verdünnen. Aber ich bin einfach der Meinung, dass so diese 50% Grad auf jeden Fall für unseren Whisky perfekt sind.
Kann ich dir nur beistimmen, das ist definitiv alles so richtig. Weil mir gefällt das immer, wenn eine neue Abfüllung rauskommt. Mir gefällt auch der Unterschied zwischen den Abfüllungen. Mir gefällt auch die eine mal besser wie die andere, aber sie sind über die komplette Range, zumindest für mich, wirklich ein sehr angenehmer Whisky, trotz Torf, trotz hohem Alkohol, weil das trifft natürlich auch irgendwo mein Beuteschema. Und deshalb mag ich die Elch-Whiskys ja auch sehr. Wenn jetzt allerdings jemand kommt und sagt, ich habe den Elch noch nie probiert, wie würdest du sagen, wie sollte der anfangen oder was sollte der sich besorgen, um sich ein kleines Line-up für zu Hause zusammenzustellen und dann zu sagen, okay, ich kann mal hier entweder chronologisch durchtrinken oder geschmacklich passend durchtrinken, um ein kleines Erlebnis zu haben.
Man meint es jetzt halt von früheren Abfüllungen oder von dem, was wir jetzt da haben, oder?
Also schon das, was man irgendwie jetzt irgendwo im Fachhandel auch bekommen kann. Sind das
Also, wie
wirklich
gesagt,
nur...
das sind wirklich gerade nur die drei jeweiligen Abfüllungen. Also der Torf vom Dorf, das Torfduett und diese Edition Bamberg, die eigentlich fast immer auch verfügbar ist. Die Edition Bamberg ist Ex-Bourbon-Fässer, die dann nochmal in Virgin Oak mit dem Alligator Char eben gefinisht werden. Und das Torfduett, das sind immer so circa 90% Bourbon, Ex-Bourbon und 10% Akazienfässer. Und beim Torf vom Dorf, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, da ist die Mischung immer unterschiedlich. Und ja, wie man anfangen soll, das ist schwer, es ist Sommer, es ist Winter, es ist tagesabhängig. Ich habe jetzt mal zeitlang lieber das Torfduett getrunken. Jetzt greife ich dann lieber mal wieder zum Torf vom Dorf. Das wechselt bei mir auch. Ich denke, das ist das Schöne am Whisky, wenn man die Chance hat. Darum sind ja die Messen auch so schön. Den Stand besuchen, einfach 1, 2 cl probieren. Und dann weiß man schon mal, in welche Richtung das es geht. Und dann kann man sich ja auch vom Dorf haben wir 100 Milliliter Flaschen, kleinere auch. Oder sonst haben wir nur die 0,7er. Die Einzelfassabfüllungen sind die 0,5er. Und da kann man sich dann schon, sagen wir mal, eine Meinung bilden und in welche Richtung, ob es geschmacklich für einen passt oder nicht.
Zurzeit gibt es eine vierte Abfüllung auf dem Markt. Es heißt Neustart. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, leider.
Ja, bei uns hat es im Februar gebrannt in der Brauerei. Und das ist so eine kleine Hilfsabfüllung. Da sind aber jetzt wirklich nicht mehr viele Flaschen da. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich, das geht nächste Woche oder übernächste Woche aus dem Shop. Das ist 7-jähriger Whisky in einem Cognac-Fass. Und der hat mir die ersten Jahre überhaupt nicht gefallen. Das ist so eine Geschichte. Und das ist auch das einzige Cognac-Fass, das wir auf Lager haben. Weil ich immer die ersten Jahre gesagt habe, oh Mann, also unser Whisky verträgt sich überhaupt nicht mit Cognac. Ja, und jetzt dann irgendwann haben wir mal vor einem Jahr oder so haben wir probiert, der Marcel und ich, mein Braumeister. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt ist er gut. Ja, und so kann es gehen. Jetzt werden wir uns irgendwann mal wieder Cognac-Fässer bestellen müssen, aber das ist auch das einzige Cognac-Fass, das wir hatten. Und ich will ja auch immer was rausbringen, was auch mir persönlich schmeckt. Und nicht einfach irgendwas rausziehen und das wird jetzt verkauft, sondern es ist dann schon eigentlich immer das, wo ich dann auch dahinter stehe, wo ich sage, ja, das schmeckt mir, das können wir rausgeben. Und die Geschichte dahinter ist eben mit dem Brand, und der Neustart ist eben, das ist so eine kleine Wiederaufbauhilfe, weil wir bauen jetzt dann wieder auf. Wir hatten ein bisschen mit Denkmalschutz zu tun, weil das hintere Gebäude unter Denkmalschutz ist. Da haben wir jetzt ein bisschen rum, aber so wie es jetzt halt ausschaut, dürfen wir das alles wegreißen. Wir werden unser Betriebsgebäude auch nochmal aufstocken, nochmal einen Stock draufsetzen und dann gehen wir Vollgas.
Aber die Brennerei an sich war gar nicht so betroffen davon.
Klar? Nein, Brennerei ist nicht betroffen. Das war das Büro, Schaltschränke, dann ein bisschen rüber in Richtung Dampfkesselraum, Kälteraum. Aber Brauerei, Brennerei, unten alles, da war nichts betroffen. Es war alles im Dachgeschoss oben.
Gott sei Dank.
Ja. Gott sei Dank.
Wenn man sich nicht unbedingt den Brandschaden, aber natürlich deine Brennerei, dich, deine Produkte und alles anschauen möchte, ist das möglich? Seid ihr eine klassische Besucherdestillerie? Kann man bei euch eine Führung buchen? Oder was macht's aus? Warum sollte ich nach Tuisbrunn fahren und mir unbedingt den Elch mal anschauen?
Also wir bieten keine Führung an. Wir sind keine klassische Besucherdestille. Wir sind ein Produktionsbetrieb. Wir haben aber eben die Brauerei, die Gaststätte und den Biergarten dabei. Der Jason war ja auch schon mal da. Ja. Und da kann man uns gern besuchen. Und falls Zeit ist, kann man auch mal schnell reinschauen. Aber geplante Führungen und so bieten wir bis jetzt noch nicht an. Was die Zukunft mal bringt, wissen wir noch nicht.
Aber wenn ich irgendwo bei dir in der Region unterwegs bin, kann ich im Prinzip zu den normalen Öffnungszeiten der Lokalitäten ja. Whisky trinken, Whisky verkosten,
Whisky trinken, Whisky kaufen,
Bier genau. trinken, alles klar. Das ist ja auf jeden Fall mal was.
Und man findet euch auf viele, viele Messen auch denn da, ja?
Ja, also es sind so immer diese Standardmessen, wo wir meistens sind, in Frankfurt auf der Interwhisky, Bremen, Hamburg sind wir eigentlich immer, wo sind wir noch? In Schwetzingen waren wir jetzt draußen, in Düsseldorf waren wir das erste Mal, da wollen wir vielleicht auch wieder hin. Ja, aber ich sage mal, in Nürnberg auf der Village natürlich, das ist unsere Heimmesse, da haben wir dann auch immer ein Fass dabei, wo man Einzelfassabfüllung direkt am Stand abfüllen kann. Aber ja, das sind so unsere Hauptmessen und da sind wir eigentlich immer anzutreffen gewesen.
Wir haben eine Sparte noch völlig ausgelassen. Vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber sprechen, denn wie der Georg seine Bianca ja auch oft mit auf der Messe dabei hat und die dich unterstützt, so hat ja dein Bruno, dein Comic-Elch, auch eine Ellie mit dazu bekommen. Ja. Eine weibliche Unterstützung. Unter diesem Namen hast du ein neues Label sozusagen kreiert und dort ein paar trinkgefälligere, süßere Sachen abgefüllt. Es gibt neue Liköre von euch. Haben die mit dem Elchwhisky was zu tun? Also sind das rauchige Liköre oder erzähl doch einfach mal ein bisschen was drüber.
Ja, das ist, wie du sagst, wir bleiben unserem Namen treu. Sind rauchige Liköre, also die Basis vom Alkohol ist unser rauchiger New Make.
Und da können wir uns dann in welche Richtung geschmacklich dann bewegen? Also was hast du da, fruchtig oder eher herzhaft oder was gibt's da? Was hat die Ellie in ihrem Korb?
Wir haben ein Eierlikör, ein Schoko, ein Pfirsich und ein Kirschlikör. Die vier Liköre haben wir und ja, die, ich finde sie auch richtig gut. Und das richtig Coole ist natürlich der Eierlikör, wobei auch, ja, die einen schwören auf den Kirsch, die anderen auf den Pfirsich oder die anderen wieder auf den Schokolikör. Aber ja, für mich ist so der Eierlikör gerade, den finde ich einfach richtig gut, weil es einfach was Besonderes ist und der hat auch nicht so eine alkoholische Note wie diese Standard-Eierliköre, sondern da kommt eben noch so ein leichter Rauchtouch und von unserem New Make, der hat schon auch eine gewisse Süße, das kommt dann eben auch mit und den finde ich richtig mega.
Wenn ich jetzt den Likör getrunken habe, ich habe die 2 beziehungsweise aktuell 3 Abfüllungen dann probiert und ich probiere das Elchbier mit dazu. Habe ich dann hier auch wieder eine Verwandtschaft? Also ist das Elchbier grundlegend auf der gleichen Rezeptur aufgebaut wie der Whisky beziehungsweise andersrum?
Nee, das Bier ist ganz anders. Das sind klassische fränkische Landbiere, Lagerbiere, auch in ihrem Stil, also Dunkelpilz, helles Kellerbier. Und dann machen wir noch ein Weizen dazu. Das sind unsere 4 Standardbiere und das sind ganz klassische Biere. Das hat jetzt nichts mit Rauch zu tun.
Gott sei
Schade für
Dank.
dich, Marc. Schade für dich, Marc. Du hättest dich vielleicht gefreut, oder?
Nee, tatsächlich kann ich das Nix Amore nur empfehlen. Das ist ein wunderbares, leckeres Bier. Sehr gefährlich, weil ja, eben Nix Amore. Da kann man lecker trinken, kann man aber auch lecker drauf hängen bleiben. Das kann ich leider schon aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin ja froh, dass es nicht unbedingt auch das nächste Rauchbier ist. Da gibt es ja schon welche. Und da hat der Georg sich dann gesagt, nee, Rauchbier haben wir in Franken schon, dann machen wir halt kein Rauchbier. Aber es gab keinen rauchigen deutschen Whisky oder nicht viel. Also hat der Georg gesagt, lass uns rauchigen Whisky machen. Also von dem her passt das ja. Das Konzept wird durchgezogen.
Genau.
Wir bewegen uns immer am Rand, aber dafür sehr laut und sehr interessant.
Könntest du tatsächlich die Behauptung machen, der erste überhaupt deutsche rauchige Whisky? Denn vor 10 Jahren kenne ich kaum jemanden, der rauchig gebrannt hat.
Es wird bestimmt welche geben, die mal rauchig gebrannt haben.
Okay.
Aber ich sag mal, ich glaube, wir sind immer noch die Einzigen, die sagen, sie machen nur einen rauchigen. Ja, und ja, gut, ob man der Erste oder der Zweite oder der Dritte ist, im Endeffekt, es spielt auch nicht unbedingt die Rolle. Ich sage immer, das Wichtigste und das Entscheidendste ist auch nicht das Marketing, sondern das Entscheidende, und das ist gerade eigentlich an der Whisky-Kundschaft das Schöne, ist das, was im Glas ist. Und das entscheidet. Da muss man vielleicht manchmal Überzeugungsarbeit leisten, oder manche denken sich so, ach, rauch hier deutscher Whisky, was ist denn das jetzt wieder? Und dann ist es aber auch immer wieder schön, in begeisterte Gesichter zu schauen, wenn sie dann probieren und die dann sagen, oh, das ist ja richtig gut.
Und das ist er. Ich würde gern so Richtung Ende unseres Podcasts mit euch zwei Vollprofis im Bereich Whisky, vor allem dann ja auch im Bereich torfig und rauchig und nicht mögen und mögen, das passt gerade perfekt zueinander. Würdet ihr die These unterstützen, dass rauchiger Whisky nicht immer torfig sein muss, torfiger Whisky aber immer rauchig ist? Und gibt es für euch zwischen torfig und rauchig einen Unterschied?
Ja, es gibt halt torfig oder dieses jodige oder dieses Heftpflaster, aber wo findet man das heutzutage noch, in welchen Abfüllungen? Ich sage mal, unser Whisky ist eher so, ja, manchmal, also erdig, er geht eher so, dieses Torfige geht eher so in diese erdigen Töne. Und manchmal auch, es gibt dann einzelne Fässer, wo man dann oder so eine gewisse Holzfeuernote drin hat.
Ich kann nur
Jason.
sagen, falls irgendjemand schon als Grillmeister unterwegs war, weiß, wie viele verschiedene Rauchnoten aus Holzsorten es geben kann. Und man weiß auch, aus Torf ist auch ganz was anderes denn da. Also ich stimme deiner Aussage zu. Torfig ist immer rauchig, aber rauchig ist nicht immer torfig. Sehr schön gesagt, Marc.
Dankeschön. Ja, war jetzt einfach so ganz kurz mal ein Gedankengang von mir. Georg, wenn du deinen Whisky irgendjemand, der mit deutschem Whisky nichts am Hut hast, als Blind Sample mitgeben würdest, das ist dir ja sicher schon öfters passiert, dass eine Assoziation zu anderen Brennereien irgendwo gezogen wurde. Nur für unsere Zuhörer. Wir sind ja immer, Jason und ich sind immer bestrebt, auch Zuhörer erreichen zu können, die vorher nur aus den altproduzierenden Whisky-Ländern ja, Whisky trinken mögen und behaupten, den deutschen Whisky kann man nicht trinken. Wie könnten wir jetzt beschreiben, in welche Richtung geht denn der Elch oder gibt es so ein Geschmacksportfolio noch gar nicht?
Es ist schwer zu sagen. Also man hört ja mal von einem das oder von anderen das, der erinnert ihn an dies oder an das, an dies oder das. Aber jetzt halt, direkt mit irgendeiner Brennerei in Verbindung bringen, würde ich jetzt halt nicht. Wobei, nee, fällt mir jetzt nicht ein.
Wäre es jetzt für dich gefühlt dann eher so, dass du öfters hörst, es ist irgendwas Richtung Islay, wie die anderen Whisky-Regionen, die ja auch torfig und rauchig produzieren?
Ah ja, der Serge Valentin hat einmal zwei Abfüllungen von mir gehabt. Die sind auch mit 85 oder 86, 87 Punkte irgendwie bewertet worden vor 2 Jahren. Und ich glaube, dem haben sie an Bernhardin erinnert, oder Marcel? Ja.
Ich hätte gesagt, ein bisschen Richtung Ben Romach, ein richtig gute, ein bisschen mehr Umdrehung gefüllte Ben Romach. Aber gut.
Jeder, denke ich, assoziiert das irgendwo eh anders und Gott sei Dank ist Whisky reine Geschmackssache. Aber es ist ja mal irgendwo eine Richtung, um jemand, der den Elch noch nie probiert hat, in eine Richtung zu bringen und zu sagen, guck mal, wenn dir die Destillerie liegt, dann könnte dir der Elch ja auch passen. Und in dem Fall würden wir schon Richtung Islay gehen. Also ich würde einem Islay-Trinker immer einen Elch zeigen wollen, um zu zeigen, dass deutscher Whisky definitiv was kann. Und dass der Georg mit seinem Team was kann, das kann man in den Abfüllungen erkennen, auch wenn es nur, und das ist positiv gemeint, nur wenige sind. Da steckt für mich immer sehr viel Herzblut drin. Man merkt, ich gehöre zu den Fanboys. Ich habe den auch nebenher hier im Glas. Ich musste schon zweimal nachschenken. Das ist immer das Gefährliche. Der macht immer ja, Verlangen nach mehr. Ich mag, was ihr produziert. Ich mag, wie ihr es produziert. Und ich finde es toll, dass ihr das Thema so durchzieht. Es hat nicht unbedingt, es lässt nicht unbedingt erkennen, dass wir müssen so viel Output wie möglich machen, um uns irgendwie ganz schnell zu refinanzieren, sondern ich glaube, da hängt ganz viel Herzblut hinten dran und ja, auch eigener Bock auf Whisky. So schön, wenn er jemand gefällt, wenn er niemand gefällt, dann trinken wir ihn selber, weil so würden
Uns
wir
schmeckt er.
unseren Whisky machen, ja.
Ja, genau. Und er soll auch älter werden. Und es wäre natürlich, wir haben schon auch Anfragen und man könnte auch noch mehr verkaufen. Aber wir versuchen das Ganze langsam eben hochzuziehen, weil wir haben uns auch hart, sagen wir mal, unsere Fanbase erarbeitet. Und die will man natürlich nicht, wenn man jetzt mal 2, 3 Jahre schnell ums Doppelte wächst. Dann werden die Whiskys auch wieder jünger und ich sage mal, gerade diese eingefleischten Whisky-Trinker, die haben natürlich auch eine Erwartungshaltung an uns mit jeder neuen Abfüllung und die wollen wir natürlich auch erfüllen. Und wenn man das jetzt dann zu schnell jetzt auf Output und eben schnellen Cashflow kreieren, wenn man das in diese Richtung schiebt, dann denke ich, geht der Schuss dann auch irgendwann nach hinten los, weil wenn man überzeugte Wiederkäufer hat und Leute, die immer wieder am Stand kommen und dann mal eine Flasche kaufen und vielleicht mal auch eine Abfüllung auslassen, aber dann wieder eine kaufen, das ist eigentlich diese Bestätigung, die wir wollen. Und ja, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt in den Lebensmitteleinzelhandel oder keine Ahnung was groß sein. Wir sehen uns eigentlich schon bei den klassischen Whisky-Trinkern und auch Kennern, sage ich mal. Das ist das, was uns am meisten adelt, wenn wirklich Leute kommen, sie trinken schon so und so lang Whisky und sie finden unseren Whisky gut und sie haben den auch daheim. Und das macht dann einfach auch richtig Spaß zu hören, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird und auch, dass es eben, ja, dass es eben auch geschmacklich die richtigen Punkte trifft.
Gehst du das Marketingkonzept anderer deutscher Brennereien oder eigentlich der ganzen Welt, aber aktuell sehr stark, finde ich, wird das hier in Deutschland praktiziert, das Konzept mit, dass man sein eigenes Fass kaufen kann? Also kann man einen Elch kaufen oder ist das alles für euch reserviert und wenn man einen Elch kaufen will, dann gibt es ihn halt in 01, 05, 07, that's it.
Kann man, ich sag mal, kann man kaufen, aber wir haben immer nur 10 Fässer zurzeit im Jahr. Das ziehen wir vielleicht die nächsten Jahre jetzt auch immer wegen hoch, aber das machen wir halt einfach wegen nebenbei. Es ist aber jetzt nicht unser Hauptgeschäft.
Okay, da sprechen wir dann aber von ordentlichen Fässern, also von großer Ware, nicht
Nee,
irgendwie
also
so.
diese 30-Liter-Fässer, der Jason hat ja eins. 30, 40 Liter Fässer sind es und das sind dann so Privatfässer. Wenn jemand ein großes Fass kaufen will, das machen wir auch. Ich habe ein paar Privatbesitzer, die 200, also Bourbonfässer, bei uns haben, aber ja,
Okay.
muss man halt anfragen und es ist natürlich dann auch ein bisschen teurer als ein 30-Liter-Fass.
Bisschen.
Minimal.
Unter elch-whisky.de könnt ihr das natürlich alles nachlesen, was wir heute so geredet haben. Zumindest was die einen Teil der Geschichte, das Produktportfolio anbelangt, haben wir euch den Mund wässrig gemacht bezüglich der Abfüllung. Findet ihr dort auch einen Shop und über die Kontaktfunktion mit Sicherheit dann auch die Möglichkeit, ein eigenes Fass zu kreieren oder beziehungsweise ein eigenes Fass auszusuchen. Georg, vielleicht noch ganz, ganz, ganz am Schluss, kurz weg nochmal vom Whisky. Ihr macht, und das ist, glaube ich, passend heute, wir haben den 10.7., ich sitze bei gefühlt 39 Grad oder sowas hier gerade eben vor dem Computer. Ich trinke natürlich trotzdem Whisky und ich trinke trotzdem 50,1 Umdrehungen und trinke trotzdem rauchig. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, im Sommer, mir dürstet es nach etwas Leichterem. Ihr macht mittlerweile auch Gin und geht der dann auch diesen Weg? Also hat der Gin wiederum was mit dem Elch zu tun?
Ja, klar, was mit dem Elch zu tun, weil wir der Elch sind. Und den Gin haben wir während Corona kreiert und mit angefangen. Und der läuft ja erschreckend gut eigentlich. Ja, ist aber ein klassischer Gin, Wacholder betont. Und ja, komme noch ein wenig von meinem Bruder, der hat eine Landwirtschaft, da kommt dann noch ein wenig Bioheu rein, fränkisches, aber ganz minimal, um einen ganz leichten anderen Touch reinzubringen. Es ist also ganz viel Koriander und Wacholder ist drin und ja, Muskatnuss, Pfeffer, ja. Aber ich sage mal, dieser Hauptbestandteil ist Koriander und Wacholder und ein klassischer Gin, würde ich sagen.
Interessant mal auch eine Brennerei kennenzulernen, Jason, oder? Wo nicht der Gin vor dem Whisky da war, sonst.
Das stimmt, das stimmt.
Ist ganz oft der Gin da, um ja eine Querfinanzierung
zu ermöglichen.
Einfach genau zu ermöglichen und später wird dann auf den Whisky umgeschwenkt. Ja, also mein Wissensdurst wäre gestillt. Jason, hast du noch irgendwelche Sachen, die dich brennend interessieren oder haben wir?
Du, ich glaube, wir haben tatsächlich alles dann da angekratzt wenigstens. Also Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch am Ende irgendwas Bestimmtes uns mitteilen oder sagen jetzt hier?
Ja, irgendwann. Ups, zum Schluss schon, ja. Das sollte nichts gesagt werden. Wir werden jetzt mit einer befreundeten Destille, ich darf aber noch nicht sagen, welche, vielleicht bis September einen Blend rausbringen.
Oh.
Und ich denke, das wird richtig interessant, wird richtig spaßig. Wir haben schon, cool. Wir haben schon ein bisschen vorprobiert und ja, kommt in eine extra Flasche, soll es dann vielleicht kommen und dann ja. Aber ja, es ist noch Zukunftsmusik, aber ja, ich denke, das wird schön.
Um da vielleicht noch zwei Infos dazu zu entlocken, weil wir sind ja immer investigativ unterwegs. Ja. Wir haben hier dann einen Blend, der unter einem der Brennereinamen abgefüllt wird oder kommt ein neues Produkt auf den Markt?
Wahrscheinlich kommt ein neues Produkt auf den Markt, aber das, wie gesagt, wir sind noch in den Gesprächen, aber wir wollen es auf jeden Fall durchziehen.
Jason, es wird interessant, oder? Wir bekommen
deutsche Blends.
Wir bekommen deutsche Blends, wir bekommen deutsche unabhängige Abfüller. Es wird mega interessant. Ich freue mich so auf Herbst und Winter dieses Jahr. Ich glaube, in Deutschland passiert sehr, sehr viel. Und ich bin mir sicher, dass der Elch da ganz stark mitmischt.
Das freut mich.
Mich freut es, dass wir dich hier vor die Kamera für die einen, vors Mikrofon für die anderen locken konnten. Wir hatten schon mal einen Termin, da wurde aber leider durch den Grund auch der Neustartabfüllung dann ganz kurzfristig der Termin leider nicht mehr möglich. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute vor allem gesund uns hier sehen vor der Kamera und ich freue mich drauf auf den nächsten Termin, wo wir uns an einem Stand sehen und dann natürlich, wenn wir dich nochmal einladen dürfen, hier bei uns und dann stellen wir mittlerweile dann zweistellig die Jahresabfüllungen vor und vielleicht auch die eine oder andere dauerhafte Abfüllung. Ich bin sehr gespannt drauf und bis dorthin trinke ich Torfduett, Torf vom Dorf, Edition Bamberg oder halt was anderes, was mir hier so zwischen die Kiemen kommt. Georg, vielen Dank für alles.
Ja, ich danke euch.
Wir werden jetzt ein kleines bisschen Werbung hören, jetzt hier von Nine Springs.
Von Nine Springs wird es bald zwei neue Whiskys zu verkosten geben. Er ist wieder zurück. Unser Klassiker, gereift in einem Oloroso Sherry Cask. 5 Jahre alt und wurde mit 46% Alkoholvolumen abgefüllt. Er lagerte die ganze Zeit auf unserer schönen Burg Scharfenstein, wo bereits viele an ihm vorbeigekommen sein könnten. Der zweite Newcomer ist nicht nur eine Doppelreifung, er wurde gleich aus 2 Fässern von der Insel Islay vermehlt. Insgesamt ist er 6 Jahre alt, 3-jährige Reifung aus einem European Oak und Bordeaux Fass und 3-jährige Reifung in Islay Cask. Er kam mit 48% Alkoholvolumen in die Flasche und probieren wird empfohlen.
Ja, schon wieder einen ganzen Monat vorbei. Schon wieder haben wir viele, viele neue Informationen gehabt über ganz tolle deutsche Whiskys. Und natürlich, denn im August wird es weitergeben, auch mit einer spannenden neue oder nicht neue, spannende Brennerei, die wir bisher noch nicht bei uns hier hatten. Marc, du hast was dazugelernt, ich habe was dazugelernt und hoffentlich unsere Zuschauer auch.
Das hoffe ich ganz, ganz arg auch, natürlich. Und ich hoffe, wir haben wieder einen weiteren großen Schritt für den deutschen Whisky gemacht. Das macht mich stolz, wenn wir das schaffen, wenn wir jedes Mal eine Person nur erreichen, die sagt, okay, jetzt probiere ich's und danach dann vielleicht auch noch beim deutschen Whisky bleibt, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, denn wir hören uns in dem Fall in gut 4 Wochen wieder mit einem weiteren spannenden Thema, vielen Neuigkeiten hier bei Made in Germany, der Whisky-Podcast.